Guten Tag, Herr Schröder.
Guten Tag, Frau Schweigle.
Bei dem Raketenbeschuss in Mariupol sind bereits 30 Menschen umgekommen und die ukrainische Regierung rief Staatstrauer aus. Die Kämpfe zwischen der Ukraine und den prorussischen Separatisten nehmen zu. Können die Rebellen überhaupt noch gestoppt werden?
Das ist natürlich von Deutschland aus schwer zu sagen. Wir haben auf der einen Seite verschiedene Gruppen von, die man als Separatisten bezeichnen kann. Das sind Paramilitärs. Das sind Gruppen, die offensichtlich von Russland aus auch von rechten Kräften unterstützt werden. Wir haben auf der einen anderen Seite Truppen der Regierung von Kiew, die auch sehr durchmischt sind. Zum Teil sind das einfach Bataillone, die angeworben worden sind von Oligarchen, da das reguläre ukrainische Militär sehr schwach ist und unzureichend war. Das sind Kräfte, die von beiden Seiten auch offensichtlich nicht so richtig kontrollierbar sind. Insofern ist es auch nicht gelungen, nach dem Minsker Abkommen zum Waffenstillstand zu kommen. An vielen Punkten wurde dauernd weitergekämpft, besonders, Sie haben schon erwähnt, den Flughafen Donetsk. Jetzt haben die Separatisten in einem Angriff den Flughafen Donetsk genommen. Daraufhin hat die Ukraine oder die Truppen der Ukraine mobilisiert, um den zurückzuerobern. Und jetzt ist anscheinend, und das kann eigentlich nur über die russische Grenze gekommen sein, sind die Separatisten soweit verstärkt worden, dass sie wieder zu einer größeren Offensive rübergehen und auch die Stadt Mariupol angreifen, die sie im Laufe des Jahres 2014 schon mehrfach teils besetzt, dann wieder verloren und dann belagert haben. Man muss davon ausgehen, dass die Separatisten fortgesetzt Munition, Leute, Waffen aus Russland erhalten und insofern ist die Ukraine nicht in der Lage, die militärisch zu besiegen. Das heißt, es muss eine politische Lösung geben.
Dieses Problem besteht ja dann schon länger. Am Sonntag hat die ukrainische Armee eine Notsitzung einberufen. Ist sie überfordert mit der Situation?
Wie schon gesagt, die ukrainischen Streitkräfte waren schlecht ausgebildet, schlecht ausgerüstet. Und erst im Laufe des Jahres 2014 hat man neue Einheiten aufgestellt. Wie gesagt, zum Teil auch durch finanzielle Unterstützung der Unternehmer, die offensichtlich, sagen wir mal, besser kämpfen oder sozusagen oder besser einsetzbar sind als die Wehrpflichtigen der ukrainischen Armee. Nichtsdestoweniger muss man sagen, dass die Ukraine diesen Konflikt militärisch nicht gewinnen kann. Das Problem ist, dass auf der Kiewer Seite, also der ukrainischen Seite der Kiewer Regierung, keine Einigkeit zu bestehen scheint, wie man vorgehen kann. Jatsenyuk setzt eher auf militärische Lösungen. Poroschenko sucht das Gespräch und es herrscht anscheinend keine völlige Einigkeit.
Bisher wurde vor allem im Osten des Landes gekämpft, doch die Rebellen rücken weiter vor. Was bedeutet das für die Ukraine und seine Bewohner?
Man muss ja sehen, die Separatisten haben nur kleine Teile der Regionen Donetsk und Luhansk besetzt und versuchen, dieses Gebiet auszuweiten. Das können sie selber nicht, weil sie dazu an sich zu schwach sind. Sie können das mit militärischer Unterstützung, die über die russische Grenze kommt. In welcher Form, ob das reguläre Truppen sind oder Truppen auf Urlaub oder ob das Paramilitärs sind oder rechte Milizen, ist von hier aus schwer zu sagen. Nur diese Unterstützung ist halt so stark, dass sie dann auch vorrücken können. Sie müssen davon ausgehen, das Ganze, ganz zynisch gesagt, ist ein Pokerspiel. Das heißt, beide Seiten versuchen sich in den Verhandlungen, die es irgendwann geben wird, eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Wenn es der Ukraine gelingt, die Separatisten so zu schwächen, dass sie am Verhandlungstisch keine Rolle mehr spielen und man nur noch sozusagen mit Russland verhandelt, ist es sozusagen eine Möglichkeit, in Verhandlungen eine Friedenslösung zu holen, die die gesamte Ukraine vielleicht als föderalen Staat oder sowas wiederherstellt. Immer jetzt die Krim erstmal ausgeschlossen vorläufig. Und wenn die Separatisten militärisch stark genug sind, dass sie mit am Verhandlungstisch sitzen, dann werden sie eine Lösung erreichen, in der Donetsk und Luhansk dann so etwas wie Pseudostaaten werden oder auf jeden Fall in irgendeiner Form eine Akzeptanz durch diese Verhandlungen finden. Und darum geht es im Wesentlichen. Es geht nicht darum, die Ukraine zu erobern und bis auf Kiew vorzurücken. Dazu wiederum sind die Separatisten nicht stark genug, sondern es geht darum, eine Ausgangsposition zu finden für eine möglichst erfolgreiche Verhandlung. die hoffentlich möglichst bald, aber möglicherweise auch erst in ein oder zwei Jahren stattfindet.
Im Minsker Abkommen wurde eigentlich ein Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland vereinbart. Dieses Abkommen scheint nun völlig vergessen, oder wie sehen Sie das?
Das ist obsolet. Das Problem war, darin standen ja eine Reihe von Bestimmungen. Das eine wäre sozusagen eine Fixierung der Waffenstillstandslinie. Das ist immer der erste Schritt. Man muss sozusagen sagen, wo verläuft eigentlich die Demarkationslinie? Dann müssen von dieser Demarkationslinie die schweren Waffen zurückgezogen werden. Und das erste Problem war, es ist nicht gelungen, on the ground, also da direkt vor Ort, diese Demarkationslinie zu markieren. Zumal auch für die OSZE-Beobachter, die ja in der Region sind, war das nicht möglich, weil an bestimmten Punkten die Kämpfe nie aufgehört haben. Und die Bestimmungen, die dann da noch drin sind, also was man gemacht hat und was funktioniert hat in vielen Regionen, ist Gefangenenaustausch, der hat stattgefunden. Die Markierung der Demarkationslinie hat nicht stattgefunden, der Rückzug der schweren Waffen hat nicht stattgefunden, die Einstellung der Kämpfe in gesamten Linie hat auch nicht stattgefunden. Jetzt ist die Frage, macht es Sinn, zu diesen Bestimmungen zurückzukommen und die jetzt einzuhalten? Das sieht im Moment nicht so aus.
Jetzt noch eine Frage, die, denke ich, viele brennend interessiert. Wie sieht denn die Zukunft dieses Konflikts aus?
Das ist natürlich eine Frage für den Blick in die Kristallkugel. Der wichtigste Schritt wäre zunächst mal, die Kämpfe zu beenden und in irgendeiner Form eine staatliche Ordnung herzustellen. Wie die aussehen wird, hängt ein bisschen davon ab, wie kompromissbereit vor allen Dingen die russische Seite ist, die es im Moment überhaupt nicht ist. Dann, wenn es gelingt, die Kämpfe zu beenden, müssen Flüchtlinge zurückkehren, die zerstörte Infrastruktur müssen wieder aufgebaut werden, das wird enorm teuer werden. Geht auch, wie gesagt, erst dann, wenn diese Region wieder eine Zukunft hat, das heißt, wenn ein politischer Rahmen geschaffen worden ist. Solange sich das alles hinzieht, wird das immer weiter runtergewirtschaftet und die Bevölkerung wird einfach sozusagen die Region verlassen. Für mich ist halt die entscheidende Frage, sozusagen wie kompromissbereit die Kiewer Regierung und vor allen Dingen die Russen sind. Die Russen haben bisher keine Signale gesetzt, dass sie interessiert sind, eine konstruktive Lösung für Donetsk und Lugansk zu finden. Wobei die ganze Krim-Frage wird bewusst von keiner Seite im Moment angesprochen, weil das jede Verhandlung verhindern würde im Moment. Und die Bundesregierung Steinmeier versucht immer wieder sozusagen neue Anläufe zu Gesprächen, aber die Sinn haben bisher zu keinen Fortschritten geführt. Also insofern ist einfach schwer zu sagen, ob dieser Konflikt jetzt gelöst wird oder in 40 Jahren.
Oha, 40 Jahre. Das ist ja schon
eine
Ansage.
Ich denke zum Beispiel, wir haben ja eine Situation, wenn Sie an Zypern denken, das von den Türken besetzt worden ist vor 40 Jahren. Diese Aktion ist verurteilt worden. Der türkische Teil von Zypern ist nach wie vor international nicht anerkannt. Also wir haben solche Beispiele in der Welt, wo Konflikte langfristig eingefroren werden und verhindert wird, dass sich die Region entwickeln kann.
Sollte der Westen denn eingreifen? Und wenn ja, wie? Wie könnte eine NATO-Strategie zum Beispiel aussehen, Ihrer Meinung nach?
Das Erste ist, den Westen gibt es nicht. Sondern es gibt die EU, es gibt die USA und es gibt innerhalb der EU natürlich Staaten mit unterschiedlichen Interessen. Und auch innerhalb der NATO gibt es unterschiedliche Interessen. Das Erste ist, und das haben alle Seiten gesagt, und das halte ich auch sozusagen für eine sehr kluge Äußerung, das heißt, der Westen wird militärisch nicht eingreifen. Also es wird keine NATO-Truppen in Donetsk geben. Grundsätzlich nicht. Das Zweite ist, was es ja schon macht, sowohl die EU wie die USA haben Sanktionen ausgesprochen, erst symbolische und dann im Juli Sanktionen, die etwas weiter gingen. Und die haben, wie wir wissen, eine ganz überraschende Wirkung gezeigt. Das heißt, die russische Wirtschaft ist im Moment beschädigt. Es wird zu Inflation kommen, es kommt schon zu Inflation. Die Lage der russischen Bevölkerung verschlechtert sich. Und die Frage ist, ob die russische Regierung darauf in irgendeiner Form reagieren wird. Bisher sieht es nicht so aus, sondern sie werden eigentlich eher trotziger, anstatt irgendwie zur Vernunft zurückzukehren. Also auch von daher ist schwer vorherzusagen, ob es sozusagen zur Änderung kommen wird. Aber die Spielräume im Bereich von Sanktionen sind noch nicht ausgeschöpft. Im Moment hält sich zumindest die EU mit weiteren Sanktionen zurück, weil sie auf eine Verhandlungslösung hofft. Und je schärfer sie das jetzt anzieht, desto eher rechnen sie damit, dass Russland dann den Tisch verlässt.
Im Osten der Ukraine herrscht seit Monaten ein Konflikt zwischen prorussischen Separatisten und dem ukrainischen Militär. Die Kämpfe nehmen zu und viele Menschen sterben. Über die aktuelle Lage in der Ukraine habe ich mit Henning Schröder gesprochen. Er ist Russland-Experte. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schröder.
Bitteschön.